Shalom nach Würzburg. Shalom, Josef Schuster.
Grüß Sie.
Mit wem haben Sie am 7. Oktober eigentlich als erstes gesprochen, als Sie vom Überfall der Hamas auf Israel gehört haben?
Konkret mit meinem Sohn. Wir waren zusammen in Würzburg in der Synagoge. Es war ja Schabbat und es war auch ein jüdischer Feiertag. Und auf dem Heimweg von der Synagoge nach Hause hörten wir dann in den Nachrichten von dem Geschehen in Israel.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden.
Ja, und wissen Sie noch, was Sie da gesagt haben zu Ihrem Sohn bei dem Nachhauseweg?
Gut, es war ein gewisses Erschrecken von einem offensichtlichen Terrorüberfall. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war keinem, auch mir, natürlich nicht klar, welchen Ausmaß dieser Terrorangriff hatte. Die Anzahl der Opfer, was genau geschehen ist, war ja zu dieser Stunde noch nicht bekannt.
Also das Erschrecken wurde erst so nach und nach größer.
So ist es.
Was macht ein Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland eigentlich in friedlicheren Zeiten?
Wie ich das Amt als Präsident des Zentralrats 2014 angetreten habe, und das ist auch heute noch die Vorstellung, war mir viel mehr daran gelegen, eigentlich Judentum, das Schöne des Judentums, kulturelle Dinge darüber zu berichten, als über die negativen Schlagzeilen, sprich Folgen und was man gegen Antisemitismus tun kann. War mir allerdings damals auch schon klar, dass das das wahrscheinlich größere Thema sein wird. Welche Ausmaße es gerade innerhalb der letzten 2 Jahre angenommen hat, das war allerdings damals auch nicht so in meinen Gedanken gewesen. Und das halte ich insgesamt doch für eine nicht schöne Entwicklung.
Wenn Sie da die letzten 2 Jahre ansprechen, meinen Sie den steigenden Antisemitismus in Deutschland und gar nicht so sehr seit dem 7. Oktober, seit den letzten vergangenen 5 Monaten? Hat sich da Ihr Amt verändert?
Also ich meinte damit beides. Ich meinte sowohl den steigenden Antisemitismus, den wir auch eben vor dem 7. Oktober bemerkt haben, aber auch die Situation nach dem 7. Oktober, wo wir auf deutschen Straßen in Demonstrationen Israel-Kindermörder, Juden-Kindermörder, also antisemitische Aussagen hören mussten, auch zum Teil mit gewalttätigen Übergriffen auf Juden, wie ich mir in dieser Form wirklich nie erwartet habe.
Würden Sie sagen, es sind die schwersten Monate in Ihrem Amt gewesen?
Zumindest die anstrengendsten Monate, denn eine gewisse Medienpräsenz war damit häufiger gefragt als zuvor.
Und emotional?
Auch emotional natürlich, denn die Geschehnisse im Nahen Osten lassen einen nicht kalt. A, einfach schon deshalb, ich selber habe einen Cousin und eine Cousine, die in Israel leben, also eigene Verwandtschaft. Und ich kenne kaum jemanden in den jüdischen Gemeinden, der nicht irgendeine Beziehung mit Verwandten, mit Freunden, mit Bekannten nach Israel hat.
Jetzt können Sie sich ja nicht verstecken als öffentliche Person. Und Sie sprachen ja von den letzten 2 Jahren, wo Antisemitismus wieder ja lauter geworden ist in Deutschland. Kennen Sie Menschen aus Ihrer Gemeinde, die das tun, die vielleicht nicht die Kippa aufsetzen, keine anderen Merkmale tragen?
Ja, das ist kein Spezifikum der jüdischen Gemeinde in meiner Heimatstadt in Würzburg, sondern in allen jüdischen Gemeinden erleben wir, dass Menschen sich scheuen, eine Kippa aufzusetzen, dann lieber eine Basecap aufsetzen und als Schmuckstück einen Davidstern auch nicht mehr gerne oder gar nicht offen tragen. Also es gibt hier schon ein Zurückziehen, nicht mehr offensichtlich sich als Jude zu erkennen zu geben.
Würden Sie sich da auch manchmal wünschen, Sie könnten sich da ein bisschen verstecken?
In der Hinsicht würde ich meinen, bin ich natürlich in Anführungszeichen privilegiert. Der Präsident des Zentralrats der Juden hat nicht erst jetzt, seit 2 Jahren, nicht erst seit meiner Amtszeit, sondern seit Jahrzehnten einen Personenschutz seitens der Polizei. Also insoweit bin ich persönlich in einer anderen Situation.
Wie ist es eigentlich, damit leben zu müssen, ständigen Personenschutz zu haben? Kann man sich daran gewöhnen? Ich meine, das ist bei Ihnen ja schon seit Jahrzehnten so.
Also seit Jahrzehnten nicht, sondern seit 9 Jahren, jetzt seitdem ich Präsident bin.
Als Vizepräsident nicht?
Nein, als Vizepräsident hatte ich keinen Personenschutz. Nein, erst seitdem ich Präsident bin. Ja, daran gewöhnt man sich auch und es ist ja so, und das ist auch das Angenehme dabei, dass es nicht so ist, dass heute kommen zwei Beamten, morgen wieder zwei neue und dann wieder zwei neue, bis ich irgendwann alle Polizeibeamten, die in Würzburg Dienst tun, gesehen habe, sondern es ist ein festes Team. Da baut sich auch ein Vertrauensverhältnis auf. Bösartig sage ich, im Gegensatz zu mir, wissen die wahrscheinlich schon, was es heute zum Mittagessen bei mir zu Hause gibt.
Es gab einen Film mal über Sie, der ist schon über 10 Jahre her, vom BR-Fernsehen, mit dem Titel Aufbruch in die Normalität. Müssen Sie über so einen Titel heute bitter lachen? Damals dachte man ja, es ist langsam soweit.
Also bitter lachen ist der falsche Ausdruck. Ich würde es mit einem anderen Vergleich machen. Man sprach so konkret 2006, Stichwort Einweihung der neuen Synagoge in München, des neuen Gemeindezentrums, davon, die Koffer seien jetzt ausgepackt. Viele Juden hatten nach dem Krieg auch sich selber ja so ein bisschen beruhigen wollen, indem sie gesagt haben, man ist nur vorübergehend hier. Also die Koffer waren gepackt, um weiterzuziehen. Inzwischen sind wir uns einig, die Koffer sind ausgepackt. Allerdings sage ich, ich habe das Gefühl, dass der eine oder andere inzwischen schon mal guckt, wo er den leeren Koffer auf dem Dachboden denn verstaut hat. Also ja, es geht ein bisschen in die falsche Richtung.
Und wie ist es bei Ihnen mit den Koffern?
Ich könnte jetzt sagen, in unserem Haus haben wir ein offenes Dach und somit keinen Dachboden. Aber also ich habe keinerlei Auswanderungsgedanken.
Wäre der Nahe Osten Ihr Patient? Sie waren ja viele Jahrzehnte Arzt. Welche Diagnose würden Sie dem Nahen Osten stellen?
Na, das mit Medizin zu vergleichen, ist, glaube ich, schon ein bisschen schwer. Es liegt eine ernste Erkrankung vor, die auch, das erleben wir, lebensbedrohend sein kann. Und es muss alles unternommen werden, damit es dazu eben nicht kommt.
Und was würden Sie der Region möglichst bald wünschen?
Frieden. Frieden und ein friedliches Miteinander aller Beteiligten im Nahen Osten. Aber es gibt ein Problem und das Problem ist auf beiden Seiten. Es gibt ein grenzenloses Misstrauen, sowohl von jüdischer Seite gegenüber der arabischen Bevölkerung, insbesondere außerhalb Israels, aber genau das Gleiche von palästinensischer Seite gegenüber Israel. Und solange es dieses grenzenlose Misstrauen gibt, kann ich mir nicht vorstellen, wie eine Lösung aussehen soll.
Zu Gast bei Anja Scheifinger.
Josef Schuster. Nie wieder ist jetzt.
Wenn Sie das auf Demoplakaten sehen, was geht Ihnen durch den Kopf?
Dass es bedauerlich ist, dass eine solche Aussage 2024 getroffen werden muss.
Sie sprechen von einem Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland von links und von rechts, gerade in diesen Tagen. Und Sie waren schon mal bei uns Gast in 1:1 der Talk, das war 2012. Und da haben Sie gesagt, 20% Antisemiten gibt es in Deutschland. Sind die mehr geworden oder lauter?
Genau, sie sind lauter geworden. Auch die aktuellen Umfragen in den letzten Jahren seit 2012 zeigen unverändert diesen Prozentsatz von plus minus 20% mal 19 mal 21 mal 18%. Sie sind nicht mehr geworden, sie sind aber lauter geworden. Lauter insoweit, ich habe das Gefühl, man getraut sich wieder etwas zu sagen, was man lange Zeit sich nicht getraut hat zu sagen. Und ich sehe da auch ganz gezielt eine Partei in der Verantwortung, ich meine konkret die AfD, mit Aussagen von deren Funktionären, von dem Vogelschiss der Geschichte, Zeitpunkt des Nationalsozialismus, von dem Mahnmal der Schande. Wenn die das sagen, dann dürf ich das doch auch sagen. Ist doch sicherlich das, was hier in dem Einzelnen vorgeht und das enthemmt. Und aus Worten folgen Taten. Das ist das, was wir im Moment erleben. Dazu kommt, aber das ist eben noch der Punkt, wir hatten es schon angesprochen, linksextrem, rechtsextrem, aber auch ein Antisemitismus von muslimischer Seite.
Wäre denn dann der Verbot der AfD der richtige Weg?
Wenn ein solcher Verbotsantrag von Erfolg gekrönt wäre, ja. Wenn er scheitert, wäre es in meinen Augen eine absolute Katastrophe. Drum sollte man sich so etwas sehr genau überlegen. Es gibt ein anderes Mittel, das ich für probater halten würde. Das Bundesverfassungsgericht hat den Weg ja aufgezeigt, dass es Möglichkeiten gibt, auch an der Parteienfinanzierung gegebenenfalls etwas zu ändern oder diese einzuschränken. Wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich die erheblich wirkungsvoller halten.
Hm. Ihre Familie lebt seit 450 Jahren im Grunde genommen in Deutschland. War es je selbstverständlich, jüdisches Leben in Deutschland?
Ich habe das Gefühl, ja. Wenn ich mich erinnere an die Erzählungen meines Vaters, der in Brückenau, heute Bad Brückenau, aufgewachsen ist.
In der Nähe von Würzburg?
Nördlich von Würzburg, 80 Kilometer, heute Landkreis Bad Kissingen. Ort mit ungefähr 5000 Einwohnern, dann war jüdisches Leben in Bad Brückenau dort etwas ganz Selbstverständliches und auch für die Nachbarn ganz und gar nichts Ungewohntes. Dass das aber nur eine scheinbare Normalität war, ja, das hat die Geschichte dann gezeigt. Wobei, auch das ist interessant, in Orten wie Bad Brückenau der Nationalsozialismus von außen in den Ort getragen wurde, nicht aus der Bevölkerung selber kam.
Jetzt wurde ja gerade erst der Film The Zone of Interest als Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet. Die Familie Höss, die an den Mauern zu Auschwitz in Hör- und Sichtweite zum KZ gelebt hat. Können Sie sich sowas ansehen?
Ich habe mir den Film angeschaut, gerade vorgestern. Kann ich mir das anschauen, denn in einem solchen, ich weiß nicht, ob Sie Zone of Interest gesehen haben,
yeah.
Da wird ja das Leben von der Familie Höss gezeigt und nur so im Hintergrund das KZ und die Rauchwolken. Sowas anzuschauen, damit habe ich keine Probleme, mag aber natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich in den vergangenen Jahren mehrfach im ehemaligen KZ Auschwitz gewesen bin. Ja, und dann natürlich entsprechende Bilder auch für mich jetzt nichts ganz Neues sind.
Ich frage natürlich auch deshalb, weil Ihre Familie im KZ gewesen ist, Vater und Großvater in Dachau und Buchenwald. Wurde in der Familie Schuster da jemals darüber gesprochen?
Definitiv ja. Allerdings, von Gleichaltrigen weiß ich, dass zu Hause das zwei Varianten gab. Es gab zum einen die Variante, es wurde gar nicht drüber gesprochen, und es gab die Variante, das war Thema beim Frühstück, Mittagessen und Abendessen sozusagen, also laufend. Beides war in meinem Elternhaus nicht der Fall. Mein Vater konnte sehr sachlich über Dachau und auch über Buchenwald berichten. Wenn es Thema darauf kam, dann wurde darüber gesprochen. Und wie gesagt, mein Vater konnte sehr sachlich damit umgehen.
Erstaunlich.
Was ihm wichtig war, alljährlich, die es damals auch schon gab, die Gedenkfeier im ehemaligen KZ Dachau, zu der er dann jedes Jahr gefahren ist, und ab so einem Alter von 6, 7 Jahren hat er mich dann auch mitgenommen. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich so bei dem allerersten Mal wohl, und es wurde auch immer von Eltern so berichtet, gesagt habe, ich möchte hier weg, ich möchte hier weg. Also ohne jetzt die Geschichte mit 6, 7 Jahren erfasst man das nicht. War für mich als Kind ein ungutes Gefühl dort. Trotzdem, also ich nehme auch heute natürlich noch jedes Jahr an der Gedenkfeier in Dachau teil.
Der Vater und der Großvater konnten entkommen, weil der Großvater den Grundbesitz samt Hotel, das Zentralhotel in Brückenau, eingetauscht hat gegen Freiheit, dass die Familie freigelassen wird. Dann ist die Familie nach Palästina ausgewandert, und sie haben im vergangenen Jahr, ist es richtig, die Gestapo-Akte zu sehen bekommen.
Richtig, ja.
Und mit welchen Gefühlen haben Sie dann das gelesen?
Ja, mit Interesse, denn was ich dort gelesen habe, war natürlich jetzt sozusagen die andere Seite dessen, was mein Vater berichtet hat. Am Schluss das Ergebnis, der Fakt war natürlich der gleiche, aber die Unwahrheiten, wie es zur Verhaftung gekommen ist, war auch von meinem Vater mir schon so berichtet worden, aber hier fand man es eben schwarz auf weiß.
Die Eltern haben sich dann in Israel kennengelernt, und trotz der grauenvollen Erinnerungen an Deutschland, die Mutter hat Familie verloren in Auschwitz, kam die Frage auf, wieder zurückzugehen. Erstaunt mich.
Die Frage kam nicht freiwillig auf als Überlegung, wir wollen zurückgehen. Mein Vater hatte sich eine, wie er selber sagte, gute berufliche Position als Bauleiter in Israel aufgebaut. Mein Großvater, der damals über 80 war, er hatte Grundbesitz in Brückenau, wir haben es gehört. Er hat sich nach dem Krieg den Grundbesitz restituieren, also wiedergeben lassen, und hat dann zunächst einmal den Grundbesitz von Israel aus verwaltet mit einem Verwalter vor Ort. Und das hat einfach nicht so richtig funktioniert. Wir reden von den 50er Jahren. Da gab es viereckiges Teil, genannt Brief, und dann gab es so ein Gerät mit so einer Drehscheibe, genannt Telefon. Das waren die Kommunikationsmöglichkeiten. Da gab es kein E-Mail, da gab es kein Fax. Also insoweit, ein Brief von Israel nach Deutschland hat eine Woche gebraucht und zurück hat er wieder eine Woche gebraucht. Und da hat der Großvater sich in den Kopf gesetzt, er möchte sich wieder selber um seinen Grundbesitz kümmern und nach Deutschland zurückkehren. Das war der Anlass für mein Vater, meine Eltern zu sagen, sie können ihren betagten Eltern, Schwiegereltern nicht alleine zurückgehen lassen und gehen deshalb mit. Und mein Vater hat sich zunächst für 2 Jahre beurlauben lassen, hat sich aber dann nach der Rückkehr in Deutschland schnell entschieden, dauerhaft in Würzburg zu leben. In Brückenau gab es keine jüdische Gemeinde mehr.
Deshalb Würzburg. Wem von der Familie ist es denn am schwersten gefallen, wieder zurück nach Deutschland zu kehren?
Sicherlich meiner Mutter. 2 Punkte dazu. Meine Mutter hatte ihre beiden Elternteile, wurden in Auschwitz ermordet. Und sie hat immer wieder erzählt, wie problematisch es für sie war, als sie flog damals nach München, in München am Flughafen ankam, die deutschen Uniformen zu sehen. Da kamen bei ihr höchst ungute Gefühle auf. Und zum Zweiten kam sie dann nach Würzburg, hatte ja vielleicht mal in ihrem Leben von Würzburg gehört, war natürlich nie in ihrem Leben in Würzburg gewesen, kam in eine völlig neue und fremde Umgebung, und das macht es ja dann auch nicht unbedingt leichter.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Josef Schuster. Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft.
Da haben wir natürlich Sie zitiert, Herr Schuster. Wenn wir mal in Ihre Vergangenheit blicken, was würde der Satz auf Ihr Leben hin bedeuten? Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft.
Ich sehe es einfach so, die Vergangenheit der eigenen Familie, wir haben es ja schon angesprochen, sehr wohl wissend, was geschehen kann. Und wenn es einmal geschehen ist, kann es auch wieder geschehen. Und das muss nicht unbedingt Juden betreffen, immer Minderheiten generell. Besteht diese Sorge, besteht diese Gefahr, und da sollte man eben wissen, wozu Menschen tatsächlich fähig sein können.
Blicken wir mal in Ihre Vergangenheit. Sie sind 1954 geboren in Haifa. Mit 2 ist die Familie eben nach Würzburg gezogen. Sie haben gerade davon erzählt. Jetzt ist es ja noch sehr, sehr jung. Haben Sie trotzdem Erinnerungen an diese israelische Hafenstadt?
Von der damaligen Zeit nicht. Ich habe Verwandtschaft in Israel und wir waren dann in späteren Jahren mehrfach in Israel zu Besuch. Also insoweit kenne ich Haifa, aber Erinnerungen an Zeit, Geburt bis 2 Jahre habe ich nicht. Ich glaube, die hat kein Mensch. Die Erinnerung beginnt irgendwann so mit 6 Jahren und na, vielleicht auch schon mit 5 Jahren Kindergarten. Das sind so die allerersten Erinnerungen, aber das war ja dann Würzburg.
Lassen Sie uns mal teilhaben an diesen allerersten Erinnerungen.
Auch die allerersten Erinnerungen waren ein Kindergarten, ein privater Kindergarten hier in Würzburg in der Huttenstraße. Und es hat mir auch Spaß gemacht im Kindergarten. Erinnere ich mich sehr gerne hingegangen.
Und an die zerstörte Stadt Würzburg. Am 16. März 1945 wurde Würzburg stark zerstört. Spielen da die Ruinen in Ihrer Kindheit auch eine Rolle?
Ich kann mich an etliche Ruinen erinnern, die man heute nicht mehr sieht. Aber als Kind nimmt man das zwar zur Kenntnis, aber die historische Tragweite, die erkennt man da nicht.
Wie groß war denn überhaupt die jüdische Gemeinde in dieser Zeit in Würzburg?
Die jüdische Gemeinde hatte 200 bis 250 Mitglieder Ende der 50er Jahre.
Wann haben Sie gemerkt, das ist was Besonderes?
Jetzt stelle ich eine Gegenfrage. Ist es was Besonderes? Also ich habe meine Kindheit und Jugend bewusst als jüdisches Kind oder jüdischer Jugendlicher, aber nicht als etwas Besonderes empfunden. Es war für mich zum Beispiel ganz normal, dass ich Religionsunterricht in der jüdischen Gemeinde hatte, einmal in der Woche nachmittags, und dafür, wenn christlicher Religionsunterricht in der Schule war, eine Freistunde hatte. Was mir übrigens sehr gut gefallen hat, nicht nur wegen der Freistunde.
Wenn die Sie ja, glaube ich, trotzdem im Religionsunterricht verbracht
ganz
haben, freiwillig,
genau das,
oder?
Genau, das ist der Punkt. Ich durfte dann Hausaufgaben machen, war in der letzten Bank gesessen. Aber ich behaupte heute immer noch, dass ich einer der war, der am interessiertesten dem christlichen Religionsunterricht gefolgt ist. Ich musste keine Klausuren schreiben, ich musste keine Schulaufgaben schreiben, keine Exen, wurde nicht abgefragt, aber habe da, glaube ich, sehr viel auch fürs Leben gelernt.
Mhm. Mit besonders meine ich vielleicht auch, wann geht einem auf in die Einrichtungen, in die ich gehe, in die Synagoge, zum Nachmittagsunterricht der jüdischen Religion, von dem Sie gerade berichtet haben und so weiter. Und diese Einrichtungen haben alle Sicherheitsdienste vor der Tür.
Das war damals noch eine andere Situation. In den 60er Jahren, 70er Jahren waren Sicherheitsdienste vor den Türen jüdischer Einrichtungen noch nicht gang und gäbe. Und wir hatten es in Würzburg nicht. Wir hatten hier ein jüdisches Altenheim, aber das war ein Gebäude wie alles andere und war auch nicht besonders gesichert. Das begann dann erst in den 70er Jahren. Stichwort Attentat auf das jüdische Altenheim in München. Das waren so die ersten Erscheinungen in der Hinsicht.
Welches jüdische Fest haben Sie am meisten geliebt als Kind?
Das Lichterfest Chanukka. Mhm. Aber ich glaube, das geht allen Kindern so. Wenn Sie jetzt mal nicht jüdische Kinder fragen, welches Fest sie, ich glaube, die meisten werden Weihnachten sagen. Aus der
Vielleicht
gleichen.
Noch Ostern mal.
Na, weiß ich nicht. Ich begründe es auch, warum ich meine Weihnachten. Und dann deckt sich das auch mit dem Lichterfest. Da gibt es halt Geschenke, ne? Heiligabend die Geschenke und beim Zünden des Chanukka-Kerzen am ersten Abend die Geschenke. Das ist doch das, was einem Kind eigentlich besonders positives Erlebnis in Erinnerung bleibt.
Sie haben Ihren Vater mal beschrieben als einen großen Versöhner und es gibt eine interessante Geschichte, wo Sie Ihren Führerschein gemacht haben. Lassen Sie uns doch an der bitte teilhaben.
Also Führerschein gemacht ist nicht ganz richtig, aber die Richtung stimmt. Wir erwähnten das besagte Zentralhotel in Brückenau, das es ja nach dem Krieg restituiert wurde und dann üblicherweise verpachtet war. In einem Jahr, ich war da so 17, fand sich kein Pächter und meine Eltern haben sich dann entschieden, das Hotel diese eine Sommersaison selber zu führen. Ich war mit in Brückenau. Nun muss man bei allem Respekt vor Brückenau sagen, naja, für so einen 17-Jährigen ist es nicht unbedingt der Nabel der Welt. Und dann hat mein Vater gesagt, ach, er wollte mich ein bisschen beschäftigen, mach doch mal hier ein paar Fahrstunden. Und er hat mich dann in eine Fahrschule geschickt. Der Inhaber dieser Fahrschule war ein paar Jahre vorher zu meinem Vater gekommen und hatte ihm gesagt, Herr Schuster, ich war auch dabei, SASS. Aber es war ein Fehler. Also der hat sehr offen zu der Situation gesprochen und auch offen und glaubhaft dies als Fehler angegeben. Und das war ein Punkt, auf den mein Vater wirklich positiv reagiert hat und hat mich dann ganz bewusst in diese Fahrschule geschickt, dass ich dort ein paar Fahrstunden mal mache. Vielleicht auch ein Signal an den Fahrlehrer.
Und Sie wussten aber davon, dass der in der SA war?
Ich glaube, mein Vater hat es damals erwähnt, mit 17, ja, denke ich schon, ja.
Haben Sie dann mit dem drüber gesprochen?
Nein, über das Thema haben wir, glaube ich, nicht gesprochen, nein.
Wann ist Ihr Faible für Medizin erwacht?
Ich habe 1973 Abitur gemacht in Würzburg und war mir nicht so ganz sicher, was ich beruflich machen wollte. Zwei Dinge waren es, die mich gereizt hätten. Einmal Jura. Oder Medizin. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt bewerbe ich mich um Studienplatz Medizin. In Medizin, wenn ich es tatsächlich machen will, muss man ein zweimonatiges Pflegepraktikum absolviert haben. Ich mache jetzt gleich das Pflegepraktikum und schau mal, wenn mir das gefällt, dann würde ich einen Medizinstudienplatz annehmen. Wenn ich sage, das ist nichts für mich, dann mache ich Jura. Das Pflegepraktikum hat mir gut gefallen und so bin ich dann bei der Medizin hängen geblieben.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Josef Schuster, 32 Jahre Arzt in Würzburg.
32 Jahre mit eigener Praxis, allerdings waren es 40 Jahre, die Sie als Arzt tätig waren. Promoviert haben Sie über die Säuglingssterblichkeit bei jüdischen und nichtjüdischen Säuglingen. Was haben Sie da herausgefunden?
Die Sterblichkeit jüdischer Säuglinge war geringer wie die Sterblichkeit nichtjüdischer Säuglinge und es bezog sich auf den Zeitraum etwa 1870 bis 1900. Dann war die Frage, es gibt sehr gute Todesursachenstatistiken aus dieser Zeit, auch differenziert nach Religionen. Und dann war die Frage, warum ist das so? Und ich habe nachgewiesen, dass die jüdischen Religionsgebote, die ja von den Menschen gerade in dem Zeitraum noch doch stärker beachtet wurden, wie wir es vielleicht heute erleben, eine Rolle dabei spielten. So banale Dinge wie, dass man nach dem Toilettengang sich die Hände wäscht, dass man vor dem Essen sich die Hände wäscht. Das war, wenn wir uns jetzt diesen Zeitraum 1870, 1900 anschauen, weiß Gott nicht überall gang und gäbe. Also hygienische Gründe spielten eine ganz entscheidende Rolle.
Aber wie Sie schon sagten, wir reden vom 19. Jahrhundert und nicht mehr von heute, oder?
Ganz genau. Darauf hat sich's bezogen.
Sie waren lange auch der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland und dann eben seit 10 Jahren sind Sie der Präsident, haben aber bis vor ein paar Jahren Praxis und Präsidentenamt versucht zu vereinen. War das eine turbulente Zeit für Sie? Also ich kann mir vorstellen, beides ist wahrscheinlich ein Fulltime-Job, oder?
Es war eine turbulente Zeit, die mitunter so aussah. Üblicherweise war ich so kurz vor 7:30 war ich in der Praxis und dann gab es Tage, wo ich bis 12:30 in der Praxis war, dann nach Frankfurt fuhr, nach Berlin geflogen bin, abends mit dem Auto heimgefahren bin und so gegen 2 Uhr in Würzburg war und 6 ging halt wieder der Wecker. Das waren schon turbulente Zeiten, muss man ehrlich sagen. Und wenn Sie mich fragen, was ich am meisten genieße, ist, dass seitdem ich die Praxis abgegeben habe, im Regelfall der Wecker erst 7:30 Uhr geht.
Das haben Sie, glaube ich, auch ein bisschen Ihrer Frau zu verdanken, oder? Die irgendwann gesagt hat, jetzt ist Schluss mit beiden.
Die gemeint hat, zu dem Zeitpunkt war ich etwas mehr wie 66, knapp 66,5, gesagt hat, jetzt ist doch mal gut, jetzt das eine soll ich abbauen. Das war, ohne dass sie es wusste, eine ganz besonders weise Entscheidung, denn wenn man eine Praxis übergeben oder abgeben will, dann geschieht es ja nicht, dass ich mich heute entscheide, morgen höre ich auf. Sowas muss eine gewisse Zeit vorher geplant sein. Keiner wusste, was, es war 2020, denn passieren würde. Und die Praxisübergabe war somit gerade noch vor Corona oder gerade Beginn Corona. Und es wäre sicherlich schwerer gewesen, eine Praxis zu veräußern mit Corona-Wissen.
Sie haben diese Praxis übergeben an einen Arzt mit palästinensischen Wurzeln, ein Freund, ein Kollege von Ihnen. Mit welchen Gefühlen sind Sie damals gegangen, auch wenn Sie im Nachhinein sagen, das war die richtige Entscheidung?
Ja, ich bin mit einem guten Gefühl gegangen. Es lief ja ganz genauso, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte.
Aber eine Verabschiedung ist es ja trotzdem nach 32 Jahren,
natürlich,
oder?
Natürlich ist es. Aber insoweit das gute Gefühl, dass ich hinter mir die Tür zumachen konnte und wusste, am nächsten Tag geht's wieder weiter, im Prinzip in meinem Sinne. Ich musste auch keine Praxis ausräumen. Ich wusste, dass die Karteikarten, die man ja als Mediziner noch 10 Jahre aufbewahren muss, auch in guten Händen sind. Also insoweit konnte ich recht sorgenfrei an diesem letzten Tag die Tür schließen.
Und haben Sie noch Kontakt zu Ihrem Nachfolger?
Ich habe ja ein Büro noch als Präsident des Zentralrats hier in Würzburg und das befindet sich im gleichen Haus, da wo auch meine Praxis war und wo jetzt die Praxis des Nachfolgers ist.
Und inwieweit diskutieren Sie jetzt nach dem 7. Oktober auch miteinander?
Ich muss ehrlich sagen, wir haben es aber Zufall. Ich komme natürlich jetzt zu anderen Zeiten wie früher ins Haus. Wir haben uns in den letzten Wochen oder Monaten eigentlich gar nicht gesehen. Das ist aber reiner Zufall und nicht irgendwie den politischen Gegebenheiten geschuldet.
Das Präsidentenamt des Zentralrats ist ja ein Ehrenamt. War das für die Familie und war das für Sie schon immer selbstverständlich, sich ehrenamtlich in der Gesellschaft zu engagieren? Jetzt unabhängig davon, Sie sind ja, glaube ich, in mehreren, Sie sind auch beim Roten Kreuz.
Naja, vielleicht war das so ein bisschen ein Virus, der übergesprungen ist. Der Vater hat ja ab 1958 hier den Vorsitz der jüdischen Gemeinde gehabt und war in der sicherlich guten Lage, mit der Verwaltung des eigenen Grundbesitzes das Auskommen zu haben und das Verwaltung des eigenen Grundbesitzes in Brückenau. Also ich hatte einen in Anführungszeichen anormalen Vater. Ein normaler Vater geht 7:45 aus dem Haus und kommt abends 5:30 wieder in ein Büro, in ein Geschäft, egal wie. Das war eben nicht so. Mein Vater war die meiste Zeit zu Hause, hat Verwaltung von zu Hause gemacht, ging mal in die Gemeinde, aber auch Gemeindeleben spielte sich bei einer Gemeinde mit 250 Mitgliedern zum Teil auch bei uns im Wohnzimmer ab, sodass ich ja damit eigentlich von frühester Kindheit konfrontiert wurde und mir natürlich diese Gemeinde hier, die ja dann so in den 90er Jahren auch deutlich an Mitgliedern zugenommen hat, gewachsen war, auch mit am Herzen gelegen war. Als mein Vater 1996 das Amt altersbedingt abgegeben hat Und ich aber damals gesagt habe, den Vorsitz der Gemeinde, das schaffe ich nicht neben einer Praxis, aber ich mache gern mit als Stellvertreter, als zweiter Mann. Dann ist allerdings derjenige, der das Amt übernommen hat, nach 2 Jahren, war auch Mediziner aus beruflichen Gründen, hatte Würzburg verlassen, habe gesagt, naja, jetzt mache ich halt den Vorsitz, wenn es so ist. Und so, ja, vielleicht jüdische Gemeindearbeit, da war ich ein bisschen von Kindheit infiziert.
Und Sie haben auch Ihren Arztkittel eigentlich noch nicht so richtig ausgezogen, glaube ich. Sie sind immer noch als Notarzt tätig?
Das ist richtig. Und ganz konkret das nächste Mal heute Nacht.
Sie werden morgen 70, das heißt, Sie fahren in Ihren Geburtstag hinein?
So sieht's aus.
Als Notarzt?
Ja.
Wird so eine durchwachte Nacht dann nicht langsam anstrengend?
Nicht mehr so anstrengend wie früher. Es war viel schwieriger, als ich die Praxis hatte. Dann Notarztdienst geht bis 7 Uhr in Würzburg und dann um 7.30 Uhr in der Praxis war und dann weiter in der Praxis gearbeitet hatte. Das Gute war, immer Dienstag auf Mittwoch habe ich Notarztdienst gehabt und Mittwochnachmittag war die Praxis zu. Aber auch jetzt gebe ich schon zu, dass ich nach dem Notarztdienst so einen kleinen Mittagsschlaf mich schon dann immer darauf freue.
Und heute um Mitternacht wird kurz angestoßen?
Definitiv nicht, weil im Notarztdienst ist Alkohol tabu.
Nicht ein kleines Schlückchen?
Nein.
Sie haben den deutschen und den israelischen Pass. Was bedeutet Ihnen erstmal der israelische?
Also den israelischen Pass habe ich deshalb. Ich bin ja in Israel geboren und damit Kraftgeburt auch Israeli. Den deutschen Pass, beide Elternteile hatten den deutschen Pass wieder zurück zum Zeitpunkt meiner Geburt. Also ebenfalls Kraftgeburt Deutscher. Ehrlicherweise eine ganz besondere Bedeutung hat der israelische Pass für mich nicht. Der hatte eher, wie ich jünger war, das Problem, dass ich jedes Mal, wenn ich nach Israel fahren wollte, zunächst eine Militärbefreiung benötigt habe.
Mhm. Heimat ist für Sie?
Heimat ist da, wo ich groß geworden bin, wo ich lebe. Die Gegend, mit der ich mich aufgrund der jahrzehntelangen auch Lebenserfahrung wohlfühle.
Also Würzburg.
Also Würzburg.
3 Schlagworte, die für Sie Würzburg bedeuten?
Wein, Universität, Lebensqualität.
Sie haben in einem Interview, Sie waren schon mal Gast in 1:1 der Talk 2012, erzählt, wie damals die Familie koscheres Essen aus Straßburg beziehen musste. Wie ist es denn heute?
Es gibt die Möglichkeit, koschere Lebensmittel in Frankfurt zu kaufen. Wenn man aber eine größere Auswahl haben möchte, dann gibt es in Straßburg wirklich ein optimal ausgestatteten Supermarkt.
Das heißt, da hat sich nicht so viel geändert. Sie kriegen in Würzburg, ich weiß zum Beispiel von der Winzerin, die koscheren Wein herstellt.
Wirsching in Iphofen.
Genau.
Ja, der einzige fränkische Weinbaubetrieb, der koscheren Wein produziert.
Mhm.
Nein, aber Lebensmittel, gut, üblicherweise kaufen wir Lebensmittel im normalen Lebensmittelhandel, wie alle anderen auch. Das bezieht sich eben nicht auf Fleisch- und Wurstprodukte. Die beziehen wir dann aus Straßburg. Und Straßburg klingt zwar dramatisch weit, ist aber von Würzburg 6 Kilometer weniger Entfernung wie München.
Das ist ja auch ein schöner Ausflug dahin mal.
Ganz genau.
Kann man ja miteinander verbinden. Sie kennen Benjamin Netanyahu, den Ministerpräsidenten von Israel. Was haben Sie mit ihm zuletzt besprechen können? Wann haben Sie sich zuletzt gesprochen?
Wir haben uns kurz gesprochen im Frühjahr, ich glaube im März, ziemlich genau vor einem Jahr, bei einem Besuch von Netanyahu in Berlin. Und ich habe ihm da mein Missfallen der geplanten Justizreform doch sehr klar zum Ausdruck gebracht.
Was hat er geantwortet?
Die Antwort, es gab keine große Antwort darauf. Mhm. Das sind keine intensiven Gespräche, das waren Gespräche, ja, die waren unter einer Minute, gehe ich davon aus. Es war vorher mit der israelischen Botschaft, und das rechne ich auch hoch an, besprochen, dass ich mit ihm kurz sprechen möchte, wissend die Botschaft, dass das nicht unbedingt Lob für seine politische Arbeit ist. Und die haben das Gespräch auch möglich gemacht.
Wenn Sie heute mit ihm telefonieren könnten, was würden Sie ihm sagen?
Dass ich ein bisschen Probleme habe mit dem doch sehr lange dauernden Krieg, aber auch sagen würde, dass es 3.500 Kilometer entfernt auch schwer ist, etwas zu irgendeiner Militärstrategie zu sagen, wenn man nicht vor Ort lebt.
Sehr diplomatisch. Blicken wir in die Zukunft. Sie haben morgen 70. Geburtstag. Wir haben schon drüber gesprochen. Sie werden in ihn ja hineinfahren mit einem Notarztwagen. Runde Geburtstage sind ja immer auch ein Anlass für Rückblicke. Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf Ihr Leben zurück?
Mit einem absolut guten Gefühl. Mit dem guten Gefühl, dass ich seit 41 Jahren glücklich verheiratet bin, dass wir 2 Kinder haben, dass wir 5 Enkelkinder haben, also die Kinder sind verheiratet, 5 Enkelkinder haben. Also hier in der Familie alles rundum stimmt. Gott sei Dank von ernsthaften Erkrankungen verschont geblieben sind. Also insoweit doch ein, meine ich, glückliches Leben in den vergangenen 70 Jahren.
Könnten Sie sagen, was Ihr schönster Tag gewesen ist?
Ja, das wird man üblicherweise vielleicht mit der Hochzeit erwähnen, aber natürlich auch die Geburt der Kinder.
Wie wird der Tag morgen aussehen? Wissen Sie das schon? Ich nehme mal an, er beginnt mit Ausschlafen nach dem Notarztdienst?
Ich glaube, das wird es nicht sein, denn nach dem Notarztdienst lege ich mich üblicherweise nicht hin. Ich denke danach ein ausgiebiges Frühstück. Dann lasse ich mal so auf mich zukommen, habe morgen ausdrücklich gebeten, keinerlei Termine anzunehmen. Und am Abend werden wir mit Freunden etwas feiern. Wie gesagt, mit der Familie, das ist mitten in der Woche. Die Enkelkinder haben Schule. Kinder und Enkelkinder leben nicht in Würzburg, in Frankfurt bzw. München. Also wird das am Wochenende dann nachgeholt.
Ja, und Gratulanten wird es auch morgen genug geben, glaube ich.
Schauen wir mal.
Welchen Geburtstagswunsch hätten Sie und wünschten Sie, dass er erfüllt würde?
Soll es familiär so bleiben, wie es ist, und Gesundheit für die Familie, natürlich auch für mich selber. Und wenn wir noch ein bisschen Frieden auf der Welt hätten, mehr Frieden, dann wäre es doch eigentlich optimal.
Das wäre wunderbar. Steht eine Reise in Ihre Geburtsstadt Haifa noch an?
In absehbarer Zeit jetzt nicht geplant. Es könnte sein, dass ich im Mai für einige Tage im Rahmen World Jewish Congress nach Israel fahre. Aber inwieweit da auch der Weg nach Haifa führt, vermag ich im Moment noch nicht genau zu sagen.
Also es zieht Sie da nicht unbedingt hin, wenn Sie eh schon in Israel sind?
Um die Verwandtschaft zu besuchen, sehr gerne ja, aber sonst ist die emotionale Verbindung zu Haifa nicht so groß. Mhm. Ich habe nichts gegen Haifa, das will ich nicht missverstanden wissen, aber es ist nicht so, dass es der Sehnsuchtsort ist.
Lassen Sie uns doch mal das nächste jüdische Fest aufleben lassen. Das ist am Sonntag, glaube ich, Purim.
Richtig.
Ja. Wie wird das gefeiert?
Es geht ja hier um die Verlesung des Buch Esther, der es ja gelungen ist, Vernichtungspläne gegen das jüdische Volk durch Haman zu durchkreuzen. Es ist ein fröhliches Fest, jüdischer Karneval. Also Kinder kostümieren sich typischerweise an Purim, und auch im Gottesdienst geht's ja fröhlicher zu wie sonst. Üblich ist auch an Purim ein gutes Essen. Und ja, es gibt diesen Spruch, den sollte man aber nicht ganz ernst nehmen. Man sollte so viel trinken, dass man zwischen Mordechai, dem Guten, und Haman, dem Schlechten, nicht mehr unterscheiden kann. Das wird in der Form nicht ganz so gemacht.
Vielleicht machen Sie es ja morgen an Ihrem Geburtstag.
Schauen wir mal. Ja.
Also, gratulieren darf ich noch nicht, aber ich wünsche Ihnen morgen einen wunderschönen Tag und natürlich am Sonntag ein schönes Purimsfest.
Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön und Shalom nach Würzburg.
Grüße Sie.